Ihr dürft Johannes Kapitel 17 aufschlagen heute Morgen. Das ist ein ganz besonderes Kapitel, das Kapitel 17 in Johannes. Jesus ist auf dem Weg von Jerusalem in den Garten Gethsemane, auf dem Ölberg. Und Jesus hat zu den Jüngern geredet und jetzt beginnt er mit dem Vater zu reden. Und das ganze Kapitel ist eigentlich ein Gebet Jesu. In Vers 1 lesen wir: Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach. Bete zum Vater. Allein hier diese Tatsache, was wir hier lesen. Gerade hat Jesus noch geredet, aber jetzt, also mit den Jüngern geredet, aber jetzt hebt er seine Augen auf zum Himmel und sprach. Nein, daraus können wir viel über Gebet lernen, glaube ich. Nämlich erstens, dass Gebet spontan ist und natürlich ist. Er ist hier mitten im Gespräch mit den Jüngern und während sie so reden, hebt er seine Augen, sein Herz auf zum Vater. Sag mir, wir können jederzeit mit unserem Vater reden. Wir brauchen nicht nur auf diese, weiß nicht, förmlichen Gebetszeiten zu warten, sondern jederzeit. Vielleicht, wenn wir in einem Gespräch sind und wir reden über irgendwas Schönes oder kommt irgendein Anliegen auf, dass wir einfach sagen können, okay, lass uns beten, lass uns das dem Herrn geben, lass uns Gott danken. Und auch persönlich in unserem Herzen. Im Buch Nehemia haben wir ein Beispiel im Kapitel 2. Da ist Nehemia beim König Artaxerxes und der König fragt ihn, warum bittest du? Und dann heißt es, und da betete ich zu dem Herrn oder zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König. Also so ein ganz kurzes Stoßgebet. Während er im Gespräch ist mit diesem König, hebt er sein Herz auf zum Himmel und betet. Oder Jesus am Grab von Lazarus ist, glaube ich, auch so ein Beispiel. Wo Jesus sagt, Vater, ich danke, dass du mich erhört hast. Jesus hatte Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat und gebetet hat. Und das ist gut. Das ist eine gute geistige Disziplin, wenn wir das haben. Sozusagen ein Rendezvous mit Gott. Das ist meine Zeit, die ich bewusst im Gebet verbringe mit ihm. Aber dann über das hinaus ist Jesus im Gespräch geblieben. Mit dem Vater. Und wir sehen diese ganz spontanen Gebete zwischendurch. Und das ist ein gutes Muster für uns. Und dann lesen wir hier, er hob seine Augen auf zum Himmel. Also er betete anscheinend, während er ging. Vielleicht hat er den Sternenhimmel gesehen. Vielleicht hat ihn das erinnert an die Größe Gottes und seinen Vater, den Schöpfer über alles, was existiert und dass er auf dem Thron sitzt und er hebt seine Augen auf zum Himmel. Auf jeden Fall sehen wir hier nicht irgendwie eine bestimmte Gebetshaltung. Er ist gelaufen und während er gelaufen hat, hat er gebetet. Er hat jetzt nicht die Hände gefaltet und die Augen geschlossen und den Kopf geneigt. Wäre er gestolpert. Wahrscheinlich wäre er nicht so gut gewesen. Ist auch nicht so eine gute Gebetshaltung beim Autofahren übrigens, gell? Wenn er betet beim Autofahren, bitte Augen offen lassen. Betet unablässig, heißt im 1. Thessalonicher Brief. Also diese ungebrochene Kommunikation mit ihm. Es geht um Beziehung. Und wir können jederzeit unser Herz zu unserem Vater erheben und sagen, Abba, Papa. Und wir haben jederzeit eine offene Tür, jederzeit ein offenes Ohr. Und das ist wunderbar. Also Gebet sollte natürlich sein und dieses ständige im Gespräch bleiben mit ihm. Er ist immer da. Und das ist herrlich. Wir sind nie allein. Er ist da. Und er ist so weise. Er ist so viel schlauer, als ich es bin. Und er hat alle Kraft und allen Trost und alle Wahrheit. Und er liebt mich. Und er ist ehrlich interessiert an mir. Und ich kann mit ihm über alles reden. Oh Herr, cool, das Auto, was da drüben steht. Hey, das ist neu. Wow. Wie schön. Lass uns das mal ansehen, lass uns mal rübergehen, Herr. Also ich gehe, du bist eh da. Wow, was für eine Kreativität. Reflektiert deine Kreativität. Wir können über alles mit ihm reden. Carina, das ist schön, dich ohne Krücken gehen zu sehen. Das habe ich vorhin gar nicht realisiert. Preis im Herrn. Schön. Also lasst uns im immerwährenden Gespräch mit Gott leben. Wir brauchen das auch. Ich glaube, wir sind so viel ausgeglichener und liebevoller und voll Klarheit und Kraft und voll Heiligen Geist und voll Freude, wenn wir in diesem Kontakt mit ihm bleiben. In den Psalmen heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht in dieser Gemeinschaft mit ihm. Also lasst uns versuchen, das bewusst einzubeziehen, ihn bewusst einzubeziehen in alles diese Woche und in diesem Gespräch mit ihm zu bleiben. Jesus hat viel gebetet, aber nur wenige von seinen Gebeten sind uns wirklich überliefert. Also das Vaterunser auf der einen Seite, aber es ist eher ein Modellgebet für uns. Vielleicht hat er ähnlich gebetet. Weiß nicht, wir haben die kurzen Gebete, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das kurze Gebet am Grab von Lazarus haben wir schon besprochen. In Matthäus 11 haben wir ein Gebet von Jesus, wo er betet, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also wir haben so diese ganz kurzen Gebete. Also offensichtlich haben die Jünger die meisten Gebete von Jesus nicht mitgehört. Im Verborgenen, im Herzen. Aber hier in Johannes 17 haben wir eine Ausnahme. Da haben wir das längste überlieferte Gebet von Jesus. Gebet ist was sehr Intimes. Und hier im Kapitel 17 haben wir das Gebet von Gott Sohn zu Gott dem Vater. Wie besonders ist das? Ich meine, das ist einzigartig in der ganzen Literatur, der ganzen Weltgeschichte, was wir hier haben in diesem Kapitel. Das Gebet von Gott dem Sohn zu Gott dem Vater. Und hey, wir sind reich beschenkt, dass wir da mithören dürfen. Dass wir hier einen Einblick bekommen in das Herz Jesu und sein Denken, seine Prioritäten. Beziehung, die er zum Vater hatte. Manche Ausleger haben das als das Allerheiligste im Neuen Testament bezeichnet, dieses Kapitel. So möchte ich euch einladen, dass wir wirklich mit dieser ehrfürchtigen, wertschätzenden Haltung das lesen und studieren heute Morgen. Also wir werden nicht ganz durchkommen, keine Angst. In den Versen 1 bis 5 wird Jesus für sein eigenes Anliegen beten. In den Versen 6 bis 19 wird er für seine Jünger beten. Und dann in den Versen 20 bis 26 wird er für uns beten, für die ganze Gemeinde. Lass uns heute ansehen, was Jesus für sich selbst gebetet hat, was ihm wichtig war für sich selbst. Also im Wesentlichen ist es ein Hingabegebet. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Ha, Jesus hat immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht da, meine Stunde ist noch nicht da. Aber jetzt sagt er, jetzt ist sie da, die Stunde. Also geht nicht um eine wörtliche Stunde, sondern die Zeit. Die Stunde, die Zeit, für die Jesus gekommen ist, auf die sein ganzes irdisches Leben und sein ganzer Dienst hinläuft. Stunde seines Leidens zu unserer Erlösung, Befreiung von unserer Schuld. Das war eine furchtbare Stunde, eine Stunde des Horrors, grausame Folter, unvorstellbarer geistlicher Kampf. Habt ihr euch schon jemals schuldig gefühlt? Rhetorische Frage natürlich. Alle Schuld. Ganzen Menschheit aller Zeiten ist auf Jesus gelegen. Stell dir vor, wie sich das angefühlt haben muss für ihn. Habt ihr euch schon mal schmutzig gefühlt wegen dem, was ihr getan habt? Aller Schmutz war auf Jesus gelegt, am Kreuz. Habt ihr euch schon mal verdammt gefühlt? Alle Verdammnis war auf Jesus, hier am Kreuz. Habt ihr euch schon mal einsam oder entfremdet gefühlt von Gott, wegen eurer Sünde? Alle Entfremdung war auf Jesus, so sehr, dass er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet hat, das Kreuz für Jesus. In Kürze wird er blutschwitzen bei dem Gedanken dran, als er sich in seiner menschlichen Schwachheit, und er war völlig Gott, aber er war auch völlig Mensch, als er sich da im Garten wieder dazu durchringt, zu sagen, nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst. Und wer das Kreuz ein letztes Mal annimmt und sogar drum bittet, wenn wir es genau lesen. Gleichzeitig war diese Stunde aber auch eine Stunde des Sieges. Wir wissen, dass Jesus den Teufel und alle dämonischen Mächte und den Tod besiegt hat und entwaffnet hat, dort am Kreuz. Und alle Schuld aller Menschen an Gott und ihren Mitmenschen, die hat Jesus dort beglichen und die wurde gerichtet und die wurde ausgelöscht, dort am Kreuz. Und Jesus hat die Versöhnung für alle Menschen erkauft, die es nur annehmen wollen. Dadurch wurde auch Gottes Gerechtigkeit demonstriert und aufrechterhalten am Kreuz. Und gleichzeitig aber Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Gnade und seine Güte. Also auch eine wunderbare Stunde in dem Sinn. Eine herrliche Stunde. Jesus hat möglich gemacht, dass wir Menschen in unsere Berufung und in unsere Bestimmung zurückkommen. Dass wir Kinder Gottes werden. Und das Kreuz war der Weg zur Auferstehung und zur Himmelfahrt, zurück in die unverhüllte Herrlichkeit als Gott, die er seit Ewigkeit hatte. Also eine unheimlich krasse Stunde, wahrscheinlich die krasseste, bedeutsamste, tiefste Stunde aller Zeiten. Aber in seiner menschlichen Erfahrung war es erstmal eine Stunde von unglaublichen körperlichen und seelischen und geistigen Leiden für Jesus. Und was denkt ihr, war in seinen Gedanken, seinem Herzen, als er in diese Stunde ging? Lasst uns lesen, die Verse 1 bis 5. Da redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Welches Wort sticht euch ins Auge, wenn ihr diese Verse lest? Ist euch ein Wort aufgefallen? Genau, verherrlicht. Wird viermal wiederholt in diesen fünf Versen. Was bedeutet verherrlichen? Verherrlichen bedeutet so viel wie jemanden groß machen oder herrlich machen. Jemanden Ehre, Ruhm, Preis, Lob, Hochachtung, Wertschätzung bringen. Und das war das, was Jesus zuallererst auf seinem Herzen lag in dieser Stunde. Den Vater verherrlichen. Betet für sich selbst zwar, verherrliche deinen Sohn, aber zu dem Zweck, damit der Sohn dich verherrliche. Er betet um seine eigene Verherrlichung, In Vers 5 haben wir davon gelesen, von seiner ewigen Herrlichkeit als Gott in der Ewigkeit. Dahin wird der Vater ihn bringen, aber der Weg dorthin war übers Kreuz. In Vers 1, wenn er sagt, verherrliche deinen Sohn, betet er eigentlich ums Kreuz. Und da war eine Herrlichkeit im Kreuz. Das Kreuz hat den Sieg gebracht, wie wir gesagt haben. Und obwohl es zwar nicht auf den ersten Blick so aussah, am Kreuz war Jesus der Sieger. Und da war dieses Erdbeben und der Vorhang ist zerrissen im Tempel von oben nach unten. In Vers 2 haben wir gelesen von der Vollmacht, die Jesus hatte, allen ewiges Leben zu geben. Und am Kreuz wurde seine übernatürliche Herrlichkeit sichtbar. Als Jesus gebetet hat, ich meine, versetzt euch in diese Szene, Jesus betet vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Betet für die, die ihn gerade zu Tode foltern und auslachen und anspucken. Das hat was von Herrlichkeit. Das ist was Heiliges, das ist was Übernatürliches, was wir da sehen. Und denkt an sein selbstloses Denken an seine Mutter, wo er zu seiner Mutter redet und sagt, hey, oder zu Johannes und seiner Mutter, Johannes, kümmere dich um meine Mama. Weil er am Kreuz hing, so selbstlos. Und als er den Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, ermutigt hat, in dieser Stunde, da ist eine göttliche Herrlichkeit da, da ist eine Reinheit, eine Kraft, eine Liebe sichtbar, die übernatürlich ist, die herrlich ist. So sehr, dass der heidnische Hauptmann, der die Kreuzigung da geleitet hat, am Ende gesagt hat, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Epheser 1, Vers 6 spricht von der Herrlichkeit von Gottes Gnade in Christus. Also Vater, verherrliche deinen Sohn. Vielleicht hat er da auch drum gebeten, Vater, rüste mich zu für das Werk des Kreuzes. Und wir wissen, dass die Engel ihm im Garten Gethsemane gestärkt haben für diese Stunde. Aber Jesus betet um die Herrlichkeit für sich selbst aus einem einzigen Grund, nämlich um den Vater zu verherrlichen. Das war sein Lebensmotto. Das war sein Lebensziel. Das war seine Leidenschaft, den Vater verherrlichen. Dem Vater Ehre bringen und dass er gerühmt wird, dass er gepriesen wird. Und das war auch seine tiefste Motivation, ans Kreuz zu gehen. Ja, Jesus liebt uns. Jesus liebt dich, Jesus liebt mich. Er liebt uns Menschen. Aber vor allem liebt er den Vater. Und er war völlig auf den Vater zentriert. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Ich glaube, Jesus hätte gesagt, das Leben ist für mich der Vater. Eine Sache. Und unsere Erlösung war eigentlich zuallererst ein Produkt von seiner Hingabe an den Vater. Sein Lebensmotto war, im Kapitel 8 hat er gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällt. Ein englischer Ausleger, William Barclay, hat dazu geschrieben, es gibt nur einen Weg, um Gott zu verherrlichen, den Weg des Gehorsams gegenüber Gott. Hebräer 5, Vers 8, da lernen wir, dass der Sohn, obwohl er der Sohn war, lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und ich meine, Gehorsam lernen wir immer erst im Leiden, oder? Wenn unser Ego, wenn unser Eigenwille ans Kreuz muss. Immer in dem, was Jesus gesagt hat, in dem nicht wie ich will, sondern wie du willst. Solange mein Herr, wer immer das gerade ist, ob das jetzt Gott ist oder meine Eltern oder ein Leiter oder mein Chef, solange mein Herr das will, was ich auch will, dann gibt es eigentlich keinen Konflikt. Wenn ich meinen Jungs sage, ich will, dass ihr ein Eis esst, hey, ihr werdet gar nicht glauben, wie gehorsam meine Jungs sind. Ich meine, die ehren Vater und Mutter, wie es in der Bibel steht. Das ist unglaublich. Aber das ist nicht der Test, oder? Der Test ist, wenn ich sage, Jungs, räumt auf. Oder nicht mit den Blöcken schmeißen. Das ist der Test. Unser Gehorsam wird erst herausgefordert und geprüft, wenn jemand anderer unser Vorgesetzter, unser Herr in dem Sinn etwas anderes will oder etwas anderes verlangt als das, was ich will. Dann wird die Herrschaftsfrage aktuell. Dann zeigt sich, ob ich wirklich untergeordnet bin oder wirklich gehorsam hingegeben bin. Da zeigt sich, ob Gott letztlich auch wirklich mein Gott ist und mein Herr ist. Und dreimal dürft ihr raten, wenn Jesus sagt, mein Lebensziel, das eine, wofür ich gelebt habe, war den Vater verherrlichen. Dreimal dürft ihr raten, was könnte das Ziel für unser Leben sein? Was könnte unsere Berufung sein? Genau, dasselbe. Wir existieren, um Gott zu verherrlichen. Das ist der Zweck unseres Lebens, besonders als Christen. Im 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr gehört nicht euch selbst, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Und dann heißt es, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Darum geht's in unserem irdischen Leben, Gott zu verherrlichen. Es geht in unserem Leben nicht in erster Linie darum, dass uns gut geht oder dass wir glücklich sind, obwohl viele dafür leben. Auch nicht in erster Linie, dass wir die Welt verbessern oder dass wir die Menschen lieben und den Menschen dienen. Hey, das sind alles Früchte, das sind alles Nebenprodukte. Es geht in erster Linie darum, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gott lieben. Jesus möchte heute sein Leben, das er vor 2000 Jahren in seinem irdischen Leib gelebt hat, heute durch uns leben. Du und ich, wir sind der Leib Christi. Und das Wort Christen kommt eigentlich daher, dass die Leute gesagt haben, was so ein abschätziger Begriff eigentlich erstmal, dass die Heiden gesagt haben, hey, da geht schon wieder so ein kleiner Christus. Das ist, was Christ bedeutet eigentlich. Da geht einer, der lebt so krass anders wie dieser Jesus. Der ist so wie er. Da wird Jesus sichtbar in seinem Leben, also nennen wir ihn Christ. Also Jesus will sein Leben durch uns leben und sein Ziel, sein Herz hat sich nicht geändert, er will den Vater weiter verherrlichen durch uns. Und er hat den Jüngern gesagt, ich komme zu euch in der Person des Heiligen Geistes, der Tröster, der Beistand, der Helfer, der Zurüster. Aber er hat uns zu beten gelehrt, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es geht um ihn. Und so können wir wie Jesus beten und sagen, Vater, verherrliche mich. In dem Sinn, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Rüst mich zu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, damit ich dich verherrlichen kann. Das ist der erste Schritt auf dem Weg, Gott zu verherrlichen, ist meine Hingabe an ihn, dass ich mich ihm anvertraue. Was denkt ihr, ist der nächste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Selbe Muster wie Jesus hier beschreibt in seinem Leben. Der nächste Schritt ist der Schritt ans Kreuz. Das Ich muss ans Kreuz. Lukas 9, Vers 22 sagt Jesus, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und dann gleich im nächsten Vers sagt er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also wenn Gott verherrlicht werden soll durch mein Leben, dann muss ich mein eigenes Leben ans Kreuz erstmal. Und ja, das beginnt mit der Grundsatzentscheidung, wenn wir uns bekehren, dass wir Jesus wirklich sagen, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Ich will dir das sagen lassen in meinem Leben. Aber dann haben wir auch täglich ganz viele Möglichkeiten zu sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Deswegen sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf, auch täglich. Das ist eine ständige Entscheidung. Und manchmal wird es richtig wehtun. Manchmal wird es eine kostspielige Entscheidung sein. Aber Jesu Herrlichkeit in uns wird erst sichtbar, wenn wir, unser Eigenwille, unsere Selbstgenügsamkeit, unser Stolz aus dem Weg geräumt sind, wenn wir ihm vertrauen, dass sein Wort das Beste und das Richtige ist und wenn wir ihm schlicht und einfach gehorsam sind. Darin wird der Vater verherrlicht. Wie gesagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das Herz eines wahren Nachfolgers. Und dann, was ist das Dritte, was kommt nach dem Kreuz? Dann kommt die Herrlichkeit. Und ich glaube, Herrlichkeit schon hier und jetzt, wenn Jesus sichtbar wird in unserem Leben, in uns, dieses reine, heilige, heile Leben von Jesus. Und wir seine geistliche Autorität und Kraft auch erfahren in unserem Leben, die wir nicht erfahren werden, wenn wir ihm nicht hingegeben sind. Dürfen wir uns nichts vormachen. Die Frucht des Geistes, das ist Lebensqualität. Also das christliche Leben ist schon herrlich hier und jetzt. Und es beginnt hier und jetzt. Freiheit, Nein zu sagen zur Sünde. Zu dem, was unser Leben zerstört. Unsere Beziehungen zerstört. Kraft zu haben, Jesus ähnlich zu leben. Das ist herrlich. Jesus beginnt seine Seligpreisungen mit dem Wort glückselig. Und ich mag dieses schöne alte Wort. Glücklich in deiner Seele bist du, wenn du so lebst. Dann werden wir Licht sein. Und das ist auch herrlich. Und Menschen werden angezogen von Jesus. Wir werden ein Zeugnis sein für ihn. Und darum ging es Jesus auch. Er liebte Gott, aber er liebte die Menschen. Und er war auf einer Rettungsmission. Davon haben wir gelesen hier in den Versen 2 und 3. Er kam, um den Menschen ewiges Leben zu geben. Und er sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ist ewiges Leben, ist Gott kennen. Nicht nur Wissen über Gott, nicht nur intellektuell, sondern aus Erfahrung kennen. Gottes Erfahrung, Beziehung mit Gott zu haben, das ist ewiges Leben. Versöhnt zu sein mit ihm und mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und das fängt hier an, wenn wir uns bekehren und das wächst und wächst weiter, bis es vollendet ist in der Ewigkeit und perfekt ist. Und das ist der zweite, dieser vollendete Aspekt von Herrlichkeit. Wenn wir völlig erlöst sind, wenn unser irdischer, gefallener Leib abgetan ist und ersetzt ist mit einem herrlichen Leib, wenn alles Vergängliche weg ist, wenn wir Gemeinschaft haben werden von Angesicht zu Angesicht. Gott ist herrlich. Und er ist es wert, dass wir für ihn leben, oder? Wer ist der Einzige, das wert ist, dass wir für ihn leben? Aber diese Herrlichkeit, für die ist es auch wert zu leben. Philipper 3, Verse 7 bis 11, wer von euch mitlesen möchte. Da schreibt der Paulus, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Was aber auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen.
indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Hey, Christus kennen, die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi. Christus erkennen in der Auferstehung, in der Gemeinschaft seiner Leiden, ihn kennenzulernen, dass ich irgendwie hingelange zu dieser Herrlichkeit, für die ich eigentlich geschaffen bin. Das war das Herz von Paulus. Alles andere war Dreck. Das war nichts im Vergleich. Das war wie Verlust im Vergleich zu Jesus und zu seiner Herrlichkeit. Das war so seine Sicht der Welt. Und ich denke, das ist eine sehr biblische Sicht. Das offensichtlich steht in der Bibel. Das ist die Sicht, die Jesus gehabt hat. Alles zu Gottes Ehre. Jesu Herz war, den Vater zu verherrlichen, ihn zu den Menschen zu bringen, Menschen zu ihm zu bringen, damit noch mehr und mehr Menschen seine Herrlichkeit erfahren und schätzen. Und Jesus konnte sagen im Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wow. Versetzt du dich mal gedanklich in deine Todesstunde und das Ende deines Lebens. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, wie soll dein Leben ausgesehen haben? Was möchtest du gerne sagen können über dein Leben? Nicht auch das, was Jesus hier gesagt hat, zumindest ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob wir es je perfekt sagen können. Aber Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das vollbracht, wozu du mich berufen hast. Das ist, worum es in unser Leben geht. Was hast du davon, wenn du zurückschaust auf dein Leben und sagen kannst, hey, ich hatte eigentlich alles und ich hatte ein bequemes Leben und ein sicheres Leben und eine heile Familie und hey, ich hatte meinen Spaß, das Leben war echt gut. Aber in dem allem hast du Gott nicht verherrlicht. Du hast eigentlich das Ziel verfehlt. Ich habe mein Potenzial nicht erreicht, was ich eigentlich gehabt hätte. Hey, das wäre total traurig, oder? Das wäre total leer. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals sehen können, wie unser Leben hätte sein können, wenn wir immer völlig hingegeben gewesen wären. Aber ich weiß, es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Lest die Bibel, lest über das Leben von Paulus. Der war so einer. Unglaublich, was Gott durch einen Menschen getan hat. Die ganze damalige zivilisierte Welt erreicht für Jesus durch ihn. Oder lest Geschichten von diesen großen Männern und Frauen Gottes, die Gott völlig hingegeben waren und die Gott zum Maximum gebrauchen konnte. Was immer das bedeutet für dein und mein Leben. Ich meine, für den einen ist das Maximum was Größeres, für den anderen ist es was Kleineres. Jeder die Rolle, die Gott ihm zugedacht hat. Aber ich will das Maximum von dem, was Gott in mich reingelegt hat, mein Potenzial, will ich verwirklichen, soweit es geht. Im 1. Korintherbrief lesen wir, dass manche Menschen gerettet werden, aber so wie durchs Feuer hindurch. Es wird uns gesagt, alle unsere Werke werden geprüft werden. Und die Werke, das Leben von manchen wird schlicht und einfach verbrennen. Ja, sie werden bei Gott sein in der Ewigkeit, aber ihr Leben wird eigentlich nicht gezählt haben. Keine Schätze gesammelt für die Ewigkeit, keine Frucht für die Ewigkeit. Und ihr Leben wird sich so in Rauch auflösen eigentlich. Aber das ist traurig, oder? Das wird ein trauriger Moment sein. Ich hatte diese Woche eine sehr herausfordernde Botschaft auf Praise Line gepredigt. Ging in eine ähnliche Richtung, nur noch viel krasser und herausfordernder. Das Thema, was ich bekommen habe, ich habe es gar nicht selber ausgesucht, aber das Thema war: Wähle deinen Herrn. Und ich hatte ein sehr schönes Erlebnis diesen Donnerstag. Ich konnte danach mit einem sehr ernsthaften jungen Mann beten, der wirklich Jesus alles geben wollte, sich ganz Jesus hingeben wollte. Und ich muss sagen, es war echt ein Vorrecht, da dabei zu sein, Zeuge zu sein davon. Aber ich hatte auch ein paar traurige Momente. Ich habe einen jungen Mann wieder getroffen, der sich auch vor einigen Jahren bei mir in meiner Gruppe bekehrt hat und der ehrlich berührt war von Jesus damals. Und der war da, um einen Workshop zu halten, und ich habe ihn so gefragt: Hey, wie geht's? Was geht ab? Verliebt, verlobt, verheiratet, was ist los? Und er hat so erzählt: Ja, ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Und hey Mann, das ist nicht gut. Und Woche davor hatte ich auch ein Gespräch bei Praiseland mit einem Mitarbeiter, jungen Mitarbeiter, der sich auch mal bei mir bekehrt hat vor Jahren. Und das macht mich so traurig. Und er ist scheinbar auch so ein Stück weit abgekommen von der Nachfolge Jesus. Selbe Thema. Ist offensichtlich wieder mal sehr aktuell. Zurzeit wieder mal die Hauptstrategie des Feindes, wie er an die jungen Männer rankommt und sie zu Fall bringt. Wir sind so ins Gespräch gekommen und er hat irgendwie so gemeint: Ja, ich glaube nicht, dass die Bibel irgendwas sagt zu dem Thema Sex vor der Ehe, dass es irgendwie schlecht sein könnte oder so. Und hat irgendwie so diese Haltung gehabt: Ist doch egal, was ich mache, Gott wird eh alles zum Guten wenden und es wird alles irgendwie okay sein, egal wie ich lebe. Und es ist erstaunlich, was die Leute sich zurechtschnitzen, um ihre Sünde zu rechtfertigen. Zitieren sogar die Bibel aus dem Kontext. Also er hat es nicht wirklich zitiert, aber eigentlich dieser Gedanke war so Römer 8,28. Aber ein bisschen aus dem Kontext, was steht in Römer 8,28? Gott wird denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also ich bin mir nicht so sicher, ob seine Theorie wirklich so stimmt. Das ist eine Bedingung in dem Vers. Die Verheißung ist an die, die Gott lieben. Und Jesus sagt: Mich lieben heißt mir gehorchen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob er die so einfach für sich beanspruchen kann. Zweitens wissen wir, Gott züchtigt die, die er liebt. Also, Und drittens spricht die Bibel eben auch von einem verschwendeten Leben. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden zu richten. Das überlasse ich gerne Jesus, wer in der Ewigkeit sein wird und wer nicht. Aber wenn du ein Leben voll Kompromisse lebst und Eigenwillen und anderen Prioritäten als Gott, ich meine, selbst wenn du es irgendwie schaffst in die Ewigkeit und es letztendlich irgendwie okay sein wird, dann hast du doch einen Teil deines Lebens, vielleicht sogar deine besten Jahre, verschwendet und es wird verbrennen, weil du es nicht zu Gottes Ehre gelebt hast, sondern in Sünde und Eigenwillen und Ungehorsam. Und hey, das wird ein Verlust sein. Da wird Traurigkeit da sein, das wird dir leid tun. Also wie ist es mit dir? Wie willst du leben? Willst du so leben, irgendwie so ein Minimum? Oh, ich möchte es gerade irgendwie mit rauchenden Klamotten in die Ewigkeit schaffen. Das ist so ein religiöses Mittelmaß. Weißt du, klingt für mich eigentlich nicht super attraktiv. Ich meine, wenn schon, wenn es diesen Gott wirklich gibt und das Realität ist, wovon Jesus hier spricht, dann lass uns alles geben. Wir dienen einen wunderbaren, herrlichen Gott. Und wenn er einen Willen für mich hat und einen Plan für mich hat und das das Beste ist für mein Leben, dann will ich doch das erleben, oder? Und ich will eines Tages Jesus sagen hören: Recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Gott verherrlichen, den Vater verherrlichen. Diese Stelle fordert uns heraus. Mich fordert es sehr heraus. Wenn das die Leidenschaft von Jesus war, für sein irdisches Leben den Vater zu verherrlichen, sollte es dann auch meine sein. Sollte das dann Auswirkungen haben, wie wir unser Leben leben, was wir mit unserer Zeit machen, mit unserer Energie, mit unserem Geld, mit unserem Intellekt, wie wir unsere Gaben einsetzen. Johannes Sebastian Bach hat unter jede Komposition geschrieben, die Buchstaben SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Zweitens, wenn Jesus so krass gehorsam war und so krass hingegeben war, dem Vater, sollten wir das nicht auch sein? Gottes Willen tun, egal was es kostet. Und drittens, wenn Jesus uns so geliebt hat, wenn er auf einer Rettungsmission war, um uns Menschen zum Vater zurückzubringen, dann sollten du und ich auch irgendwie Teil davon sein. Herr, wie können wir Teil davon sein? Wie willst du uns gebrauchen dazu? Und viertens, wenn Jesus uns versöhnt hat und in Beziehung mit dem Vater gebracht hat und wenn Gott kennend ewiges Leben ist, dann hey, lass das die Leidenschaft unseres Lebens sein, ihn zu kennen und ihn immer besser kennen zu lernen. Lass uns doch mal diese Verse lesen zum Abschluss. Und ich bete, dass der Herr uns es persönlich macht, der Heilige Geist uns konkret zeigt, was es heute jetzt praktisch für unser Leben bedeutet. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und Vater, darum wollen wir bitten, dass du dich verherrlichst in uns und durch uns. Und Herr, wir wollen dir alles neu auf den Altar legen, neu an dein Kreuz bringen, was dir nicht gefällt, Herr. Wo wir auf falschen Wegen sind, Herr, wo wir in Kompromissen sind, Herr. All dieses Eigenleben, all dieser Stolz, Herr. Zeig du uns auf, was ans Kreuz muss, Herr, sodass wir es dir bekennen können und dass wir umkehren können. Und Vater, ich bete, dass das wirklich wahr ist in unserem Leben, dass wir alle eines Tages sagen können, zumindest weitgehend, dass wir dich verherrlicht haben mit unserem irdischen Leben, Herr. Dass wir diese Berufung erfüllt haben, wozu du uns gerufen hast. So füll uns mit deinem Geist, Herr. Rüst uns zu, denn wir wissen aus eigener Kraft, können wir das nicht tun. Und wir wissen, du erwartest es auch nicht. Aber du hast uns deine Kraft verheißen, wenn dein Geist auf uns kommt und uns zurüstet, deine Zeugen zu sein. Aber du willst unsere Hingabe haben. Und Herr, hier sind wir. Füll uns neu. Rüst uns zu. Verherrliche du dich, Herr, dass du verherrlicht wirst. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.